Guten Morgen, ihr Lieben. Ich danke euch für das ganz nette Gebet von euch. Man braucht das immer, gerade wenn man hier vorne steht. Danke für die nette Ansage. Ja. Das hat mich ermutigt. Und ich glaube, Theo und Victor, ihr habt eure Begabung gefunden. Ich hätte euch noch 2 Stunden zuhören können. Ihr singt echt toll. Ja. Das kann man mal so sagen. Okay, die Präsentation steht. Ja, jetzt ist die Zeit langsam um, das Praktikum ist langsam vorbei und ich muss sagen, in dieser Zeit, die war sehr schön, aber ich muss auch sagen, ich hatte viele, viele Anfechtungen, gerade wenn es auf diese Bibelarbeit mit euch zuging oder jetzt auf diese Predigt, und das hat schon sehr gezerrt an mir, aber das hat mich auch zu diesem Thema heute gebracht. Keine Panik, Jesus bringt dich ins Ziel. Um euch ein bisschen in den Text reinzuführen, möchte ich mit euch vorher nochmal gucken, was ist vorher passiert. Und zwar werden wir uns gleich angucken, Johannes 6, Kapitel 6, 35 bis 40. Wir befinden uns in diesem Text in der Synagoge in Kapernaum, wo Jesus redet über das Brot des Lebens. Und zuvor war die Speisung der 5000. Zwar könnte das so ausgesehen haben, oder so, oder wie es die Kinder malen würden, so. Ja. Und bei dieser Speisung hat Jesus 5 Gerstenbrote und 2 Fische vermehrt. Das waren 5000 Männer, wurde gesagt. Es sind aber deutlich mehr, weil Frauen und Kinder nicht dazu gezählt wurden. Und nach diesem Festmahl, nach diesem Wunder, schauen die Leute sich Jesus an und sie sagen, das soll unser König werden. Den wollen wir haben, unser weltlicher König. Hier geht es gar nicht darum, dass die Leute sagen, dieser ist der König über die Welt und über alles, was hier ist, sondern das soll unser König hier auf Erden sein. Und Jesus geht weg und sucht die Ruhe auf dem Ölberg. Dort verharrt er eine Zeit, es ist schon Abend. Und er ist ohne seine Jünger dorthin gegangen und seine Jünger, die beschließen, in ein Boot zu steigen und fahren auf den See Genezareth. Genezareth. Und plötzlich kommt ein Sturm auf und die Jünger, die sind schon 5 Kilometer raus auf den See gefahren. Sie wollten nach Kapernaum und plötzlich taucht Jesus auf. Mitten im Sturm, also diese Wellen in diesem See, die sind nicht zu verachten, die sind recht groß, weil dort ziemliche Windböen durchströmen und die wären recht groß. Und stellt euch mal vor, ihr sitzt in so einem Boot, 12 Jünger, und ihr schaut in diese Wellen rein und dann steht dort Jesus. Und er kommt auf euch zu mit einer Leichtigkeit. Und er steigt in das Boot und kaum ist er in dieses Boot gestiegen, sind sie schon wieder an Land. Ja, wie? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie an Land. Sie sind in Kapernaum angekommen, werden dort eine Zeit lang gelaufen sein bis zur Synagoge. Und hier fängt Jesus an, über das Brot des Lebens zu reden. Und da unten rechts so, man hat früher Synagogen gebaut. Und wenn die kaputt waren, hat man die nächste Synagoge drüber gebaut. Also an diesem Ort, wo diese Synagoge steht, war auch die Synagoge, wo Jesus gepredigt hat zu der Zeit. Und jetzt kommen die Leute, Menschenmengen, auch darunter andere Jünger, nicht nur die 12, die waren ja sowieso bei Jesus, und sie wollten Jesus suchen. Und sie sehen ihn in Kapernaum und sie sagen, wie bist du hier hingekommen? Ja, das kann da gar nicht sein. Du warst gerade noch da drüben, wir haben gesehen, deine Jünger, die sind allein ins Boot gestiegen, ohne dich. Und Jesus geht überhaupt gar nicht groß auf die Frage ein und er sagt, ihr sucht mich nicht, weil ich Wunder getan habe oder Zeichen oder weil ich jetzt so schnell hier drüben war oder auf dem See gegangen bin oder was ich auch schon vorher getan habe, sondern ihr kommt zu mir einfach nur, weil ich euren Hunger gestillt habe, ja. Genauso wie damals Gott Israels Hunger gestillt hat in der Wüste. Aber ihr sollt nicht arbeiten für diese vergängliche Speise, die ich euch gegeben habe, sondern für das Unvergängliche, die unvergängliche Speise, die ewige Speise. Und jetzt fragen die Leute, das ist unsere Lieblingsfrage, wie sollen wir das machen? Und Jesus sagt nur, ihr braucht nur an mich glauben. Mehr verlange ich gar nicht von euch. Ihr sollt an mich glauben und ihr werdet diese Speise bekommen. Johannes 6, 36 bis 40, hier steht es nochmal, wenn ihr aufschlagen möchtet. Jetzt lesen wir in diesem Kapitel so viel über Brot und ich habe mir gedacht, heute unterhalten wir uns mal über den Aufstrich. Ja, weil Brot ohne Aufstrich schmeckt mir nicht. Und ich gehe das jetzt mit euch in drei Phasen durch. Und zwar, die erste ist, Glauben schützt vor Zweifeln nicht. In Johannes 6, 36 lese ich euch jetzt einfach mal den ganzen Text vor. Und zwar steht hier, Jesus hat über das Brot des Lebens geredet und jetzt sagt er, aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist der Text. Und ich möchte mit dem ersten Vers beginnen, mit Vers 36. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Jetzt haben wir 12 Jünger, jetzt haben wir noch viele andere Jünger, wir haben viele Menschen, die haben alle gesehen, was Jesus getan hat. Und sie haben ihn Auge zu Auge gesehen, so wie ich euch jetzt sehe, ganz fleischlich. Und da stellt sich mir, oder vielleicht stellt sich euch auch manchmal die Frage, wenn die es nicht geschafft haben zu glauben und sie haben Jesus gesehen, er stand hier, er hat die Wunder getan, wie soll ich dann glauben? Wie soll ich das machen, wenn ich ihn nicht sehe und nicht hören kann? Akustisch. Und ich glaube, das ist die falsche Frage. Ich glaube, dass Menschen und auch wir Christen das Problem haben, dass wir heute den Glauben so kompliziert gemacht haben, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was Glauben ist. Und hier liegt eigentlich das eigentliche Problem. Und deswegen möchte ich zu Beginn mit euch definieren, was Glauben ist. Und dafür brauchen wir nur unsere Bibel und sonst nichts anderes. Und Gott hat dort alles reingeschrieben. Und zwar schreibt er in Hebräer 11,1: Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Das bedeutet für uns, also ist Glaube Vertrauen in das, was ich nicht sehen kann, von dem ich aber überzeugt bin, dass es existiert. Und das könnt ihr euch über die ganze Predigt merken, dieses Prinzip. Glaube, Glauben bedeutet übersetzt Vertrauen. Wenn ich von Glaube rede, rede ich immer von Vertrauen. Wenn ich von Vertrauen rede, rede ich immer von Glauben. Es ist ein und dasselbe. Jetzt haben wir aber ein Problem. Und das ist unser Vertrauen. Ein ganz großes Problem. Wir wollen vertrauen. Wir wollen Jesus alles hingeben. Das ist eigentlich unser größter Wunsch. Wir wollen das machen, aber es funktioniert manchmal nicht. Ich stehe oft da und ich sage, Jesus, ich vertraue dir mein Geld an. Ich gebe meinen Zehnten und dann gucke ich auf mein Konto und ich sage, nee, ich gebe ihn dir doch nicht. Ja? Ich denke, das hat bestimmt schon mal jeder durchgemacht. Das ist ein schwerer Kampf, gerade wenn es ums Geld geht. Ja? Gerade wenn es ums Geld geht. Weil dort gebe ich eine Sicherheit auf in jemanden, den ich nicht sehen und nicht hören kann, aber von dem ich glaube, dass er existiert und dass er es machen wird. Und ich habe mich während dieser Vorbereitung an die Geschichte von Petrus erinnert, der auf den Wasser ging. Und ich lese euch das vor aus Matthäus 14, 29. Er aber sprach, Jesus sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also Petrus, und Jesus sagt es, er war ein Kleingläubiger, er hatte Kleinglauben, aber er hat nach dem Herrn gerufen und ist er ertrunken? Nein. Jesus hat seine Hand gereicht, er hat ihn aus dem Wasser gezogen. Und ich möchte euch das nochmal verdeutlichen, und zwar habe ich das auch mal gehört in einer Geschichte, in einem Beispiel. Du gehst im Winter an einen See, hier irgendwo in Bonn. Kennt hier jemand einen See? Hier wird bestimmt irgendwo ein See sein. Und ihr steht vor dem See und euer Freund, den ihr mitgebracht habt, der sagt zu euch, geh nicht auf den See, das Eis ist viel zu dünn. Und du sagst, mein Glaube, der ist aber so groß, ich gehe hier trotzdem drauf und der wird mich ans andere Ende bringen. Und du steigst auf den See und du brichst ein. Was passiert? War dein Glaube nicht groß genug? Jetzt drehen wir die Geschichte um und wir fahren nach Schweden im Winter. Und wir gehen dort wieder vor einen See und ein Freund sagt, geh ruhig drauf. Das Eis, das ist so dick, da fahren selbst die LKWs drüber. Und deine Beine, die schlottern und zittern und mit einem kleinen Glauben trittst du auf diesen See und was passiert? Er hält dich. Aber du hast so einen kleinen Glauben, wie passt das jetzt zusammen? Und genau da machen wir den entscheidenden oder müssen wir den entscheidenden Unterschied machen. Es kommt nicht darauf an, wie groß oder klein dein Glaube ist, dein Vertrauen, sondern dass du dein Vertrauen in das richtige Objekt setzt. In diesem Fall war es der See, der war dick und du bist draufgegangen mit dem kleinen Glauben und der See, der hat dich getragen. Und in unserem Falle jetzt ist es Jesus. Dein kleiner Glaube oder dein großer Glaube müssen auf ihn gerichtet sein. Wenn wir das tun und richten unser Vertrauen in das falsche Objekt, dann werden wir keinen Halt finden. Nehmen wir den Buddhismus, nehmen wir die Moslems, das ist das falsche Objekt. Das wird dich nicht tragen und es wird dich nicht weiterbringen. Aber was ist nun wichtiger, der große Glaube auf das falsche Objekt oder der kleine Glaube in das richtige Objekt? Ich sage keins von beiden, es ist das Objekt, einfach das Objekt, auf das ich vertraue. Egal ob groß oder klein. Wir sehen es an Petrus, ich habe es euch vorgelesen, Jesus hat ihm trotzdem geholfen. Aber woher kommt dieses Vertrauen jetzt? Das ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie kommen wir dorthin, dass wir Jesus mehr vertrauen können? Und die Antwort ist einfach, wir müssen ihn besser kennenlernen. Ich kann jemandem nur vertrauen, wenn ich ihn besser kennenlerne. Und die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die haben die Zeichen gesehen, die haben die Wunder gesehen und sie hatten die Schrift und sie waren mit ihm unterwegs und sie hatten Zeit mit ihm. Normalerweise hat alles gepasst, ja? Die Schrift, die Zeichen, alles hätte dabei geholfen, dass sie Jesus besser kennenlernen. Römer 10, 17 sagt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort. Für mich bedeutet das, dass der Glaube aus dem Wort kommt, in Verbindung zum Beispiel mit einer Predigt. Es kann auch genauso gut ein Lied sein, in dem Gottes Wort gesungen wird. Aber das Objekt hier ist Gottes Wort. Und das bringt dich zum Glauben und festigt dich auch darin. Johannes sagt dasselbe, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes 20, 31. Ich fasse das kurz zusammen. Glauben ist das Vertrauen auf Jesus. in allen Lebenslagen. Es kommt nicht darauf an, ob dein Glaube groß ist oder klein, sondern dass dein Glaube, den du hast, auf das richtige Objekt gerichtet ist. Wie wachse ich in diesem Vertrauen, in diesem Glauben auf Jesus, indem ich ihn kennenlerne? Und wie lerne ich Jesus kennen? Das sind drei ganz einfache Schritte. Ich kommuniziere mit Jesus in Form von einem Gebet, in Form, dass ich mit ihm spazieren gehe, dass ich mich mit ihm unterhalte, dass ich mein Herz öffne und sage, Jesus, hier, so sieht mein Leben aus. Indem ich mehr über ihn weiß, wie er gelebt hat, was für einen Charakter er hat, was er getan hat, wie er gehandelt hat. Und dafür brauche ich meine Bibel. Dafür haben wir diese Bibel. Und ich muss etwas mit Jesus erleben. Das geht aber nur, wenn ich die anderen zwei Sachen auch tue. Wenn ich nicht bete und keine Bibel lese, kann ich Jesus nicht erleben. Und ich habe euch, ja, ich würde sagen, einen Merksatz. Unser Vertrauen kommt aus dem Wort, dem Reden und dem Erleben mit Jesus. Und Ole Helsby hat ein super Zitat gemacht, in dem er das nochmal klar und deutlich zusammengefasst hat. Gerade wenn es darum geht, dass ich in meinem Glauben zweifle und dass mein Glaube vielleicht klein ist. Ich habe erkannt, dass ich mit jeder Sache zu Jesus kommen kann, wie schwierig sie auch sei. Ich brauche mich nicht von meinem Zweifeln und Glaubensschwächen abhalten zu lassen. Ich sage nur, wie schwach mein Glaube ist. Damit habe ich Jesus mein Herz geöffnet und er beginnt mein Gebet zu erhören. Der zweite Teil, über den ich mit euch reden möchte, ist Ankommen und Weitergehen. Ich lese euch die Verse 37 bis 38 vor. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Alles, was mir der Vater gibt, das ist ein biblisches Grundprinzip, was wir haben. Nur der Vater gibt. Nur er kann geben. Und er sagt zu Jesus, ich gebe dir einen Auftrag. Ich sende dich in die Welt und du wirst das Opfer für die Menschen sein, weil ich diese Menschen liebe. Aber um ewiges Leben zu bekommen, muss ich diese Menschen zu dir ziehen. Ohne mich geht's nicht. Das finden wir in Johannes 3,16, ihr kennt das, und Johannes 6,44. Kein Mensch kann zu Jesus kommen, ohne dass Gott ihn zieht. Also kann jetzt ein Mensch zu Jesus kommen, einfach so ohne den Vater? Nein, kann er nicht. Aber es gibt immer noch Menschen, die glauben, sie könnten das ihren Kindern anerziehen. Oder Menschen, die glauben, ich kann aus eigener Kraft einfach jetzt zu Jesus kommen. Aber das funktioniert nicht. Und ich habe ein Beispiel dafür. Es ist ein trauriges Beispiel, aber es ist ein Beispiel und es ist eine Erfahrung aus meinem Leben. Ich hatte einen Kameraden, wir haben uns eine Stube geteilt. Für die, die es nicht wissen, ich bin Soldat oder war es zumindest. Und die Stuben sind so 15 Quadratmeter, da sind zwei Schränke, zwei Betten, ein Tisch und Stuhl drinne und man lebt auf engem Raum zusammen. Und er hat halt immer gesehen, wie ich Bibel gelesen habe und wie mein Leben irgendwie ein bisschen anders als seins war. Und eines Abends komme ich nach Hause, in die Kaserne. Und er kommt auf mich zu und er sagt, Robert, ich möchte das auch haben, ich möchte mit Gott leben. Ich sage, okay, die Bekehrung kann ich keinem absprechen. Also ich gehe davon aus, dass er das wirklich will. Und wir knien uns nieder und ich sage, sprich, was dir auf dem Herzen liegt, bring es vor Gott und übergib dein Leben. Und ich bete zum Schluss. Und er hat einen Satz gesagt. Und für ihn war es unangenehm zu beten. Ich kann es mir vorstellen. Und ich habe dann den Schluss gemacht. Aber irgendwie habe ich schon gedacht, da stimmt was nicht. Ein Satz, mein Leben zu übergeben, ist das jetzt wirklich richtig? Das war so in meinem Kopf drin. Und es hat sich leider auch ein paar Monate später gezeigt. Er war kurz vor dem Einsatz, ich war kurz davor wegzugehen in die Bibelschule. Und ich habe zu ihm gesagt, such dir eine Gemeinde, du brauchst Leute, mit denen du wachsen kannst, alleine kannst du das nicht schaffen. Und er hat gesagt, ja, ja, das mache ich. Und er geht in den Einsatz in Afghanistan und er kommt zurück und er sagt, da ist gar nichts mehr. Und ich frage ihn, sag mal, hast du Jesus überhaupt geliebt? Liebst du Jesus? Und er sagt, nein, ich würde es gerne so wie du, aber ich kann es nicht. Und hier liegt der springende Punkt. Dieser Abschnitt sagt uns deutlich, ohne den Vater können wir nicht zu Jesus kommen. Und jetzt geht's weiter. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das ist ein interessantes Wort, dieses Kommen. Zwar bedeutet Kommen im Griechischen Heko und wenn wir es nochmal übersetzen, dann eigentlich angekommen oder gekommen. Was bedeutet das? Jesus sagt, wenn der Vater dich gezogen hat, bist du angekommen. Wo bist du angekommen? Bei dem, der ewiges Leben gibt. Du hast das ewige Leben, weil der Vater dich gezogen hat zu mir. Und ich werde dich nicht hinausstoßen. Und es werden dich keine Zweifel, kein kleiner Glaube, nichts wird dich von mir trennen und nichts wird dich aus meiner Hand reißen. Und nichts wird dich von meiner Liebe trennen. Und in Vers 37b hört es aber nicht auf, dort geht es weiter. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Auch wieder ist dieses Wörtchen kommt sehr wichtig, weil es heißt kommen, gehen oder folgen. Hinausstoßen einfach nochmal zum Verständnis, im Stich lassen, jemand mit Gewalt hinausschmeißen. Also Jesus sagt, du kommst an bei mir und du hast dieses ewige Leben, aber jetzt müssen wir weitergehen. Wir können uns hier nicht ausruhen, wir können uns nicht zurücklehnen und einfach abwarten, bis wir vielleicht irgendwann mal sterben oder was auch immer. Jetzt geht der Weg weiter und jetzt geht der Weg richtig los. Und jetzt fangen diese Glaubenskämpfe an. Jetzt geht's los mit den Zweifeln, jetzt geht's los mit den Sorgen und Nöten. Und wahrscheinlich, ich denke mir immer, es ist manchmal viel schwieriger, im Glauben unterwegs zu sein, als Leute, die nicht glauben. Weil der Teufel nicht will, dass wir glauben und der ist voll dran. Der ist voll dran. Und er lässt nicht locker, bis der uns aus dem Konzept schmeißt. Und Jesus sagt eigentlich auch, ihr seid angekommen und ich stoße euch nicht hinaus, wenn der Vater euch zu mir bringt. Aber ich möchte jetzt, dass ihr mir folgt. Ihr sollt mit mir weitergehen. Und das bedeutet, dass ich Jesus den Generalschlüssel gebe für mein Leben. Ihr kennt das, Generalschlüssel passt in jede Tür. Dieser Schlüssel, der passt in unsere Finanzen, der passt in unsere Sexualität, der passt in unsere Ängste, in unsere Süchte, der passt in unsere Hobbys und der passt in unseren Beruf und alles sonst, was uns so noch beschäftigt. Und Jesus möchte das, weil er sagt, ich möchte, dass ihr mir folgt, dass ihr meinen Willen tut und dass ich euch verändern kann. In Vers 38 sagt er, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus tut ohne Zweifel den Willen des Vaters. Aber es gibt zwei Personen, die manchmal in unserem Leben sind, obwohl es eine ist. Und wir haben, glaube ich, manchmal eine falsche Vorstellung. Ich sehe das oft bei jungen Christen. Den zornigen Vater, der steht hinter dir und schlägt dich mit der Rute, wenn du irgendwas nicht richtig machst. Und den liebenden Jesus, der dich aus jeder Situation befreit oder dich tröstet und dich streichelt. Das ist aber falsch, weil die beiden eins sind. Und wenn Jesus etwas tut in deinem Leben, dann ist es der Wille des Vaters. Wenn Jesus dich in schwierige Situationen bringt, dann ist es der Wille des Vaters. Und wenn Jesus dich erzieht, auch mal mit der Rute, dann ist es der Willen des Vaters. Und wenn Jesus dir Gutes tut, ist es auch der Wille des Vaters. Der Wille des Vaters ist nicht nur gut in guten Zeiten, sondern auch gut in schlechten Zeiten. Ich fasse das kurz zusammen, Vers 37 und 38. Nur der Vater führt uns zu Jesus. Wenn wir angekommen sind, beginnt der Weg des Glaubens. Geh hinterher, geh weiter, ankommen, weitergehen. Überlasse die Bereiche deines Lebens Jesus und gib ihm diesen Generalschlüssel. Selbst deine Zweifel, wir haben es gehört aus dem Zitat, was ich vorhin gesagt habe, vorgelesen habe. Und Gott ist nicht nur gut, wenn er Gutes tut, sondern er ist auch gut in schlechten Zeiten und der Wille des Vaters ist immer gut und der Wille des Vaters ist der Wille Jesu und andersrum. Gehört beides zusammen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Jesus hat einen Auftrag und er steht in Johannes 6, 39 bis 40. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und genau an dieser Stelle zweifle ich immer. Es kommen so Sachen in mir auf. Kommst du überhaupt in den Himmel? Hast du genug getan für Jesus, dass du in den Himmel kommst? Bist du ein Kind Gottes? Diese Fragen, die schleudert der Teufel einfach so in uns rein. Da kennt er kein Erbarmen. Und der Mensch ist so veranlagt, wir sind so veranlagt, dass wir glauben nur das, was wir sehen oder hören können. Das steckt in uns drin. Aber genau hier unterscheiden wir uns zu anderen, dass wir eben das glauben, in das vertrauen, was wir nicht sehen können, wo wir aber überzeugt sind, dass es existiert. Und hier ist der entscheidende Unterschied. Aber der Glaube ist keine Garantie dafür, dass wir nicht zweifeln. Und der Glaube, der muss richtig gesetzt sein in das richtige Objekt. Nur Jesus kann uns helfen, nur er kann uns stark machen und nur er ist die Tür zum Vater. Und immer wenn ich Zweifel habe, dann nehme ich so meine Bibel und ich blätter durch. Und ich schaue, was kann mir helfen. Es ist immer viel markiert und manchmal stößt man auf so Sachen und sagt, wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und genauso ist das in diesen letzten zwei Versen hier. Und ich glaube, diese zwei Verse können unser Leben verändern. Wenn du deine Schuld vor Jesus bekannt hast und bereinigt hast, das heißt, dein inneres Auge hat Jesus erkannt. Es hat es gesehen. Du hast ihn nicht leibhaftig gesehen, aber dein inneres Auge hat Jesus gesehen. Und du glaubst, dass Jesus dein Erlöser ist und du sagst, ich gebe dir mein ganzes Leben. Und du hast das von ganzem Herzen getan, dann gratuliere. Du bist ein Kind Gottes. Und es wird sich so schnell nicht ändern. Jesus nun hat den Auftrag bekommen, alle, aber ausnahmslos alle, und er schreibt es hier, Johannes, Menschen, die der Vater ihm gegeben hat, zu retten. Das ist Jesus' Auftrag. Jesus' Auftrag war auch, ans Kreuz zu gehen, und er hat es getan. Und deswegen haben wir heute diese Vergebung der Schuld. Und ich lese die Verse nochmal. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Und Jesus sagt eigentlich dasselbe nochmal, nur auf eine andere Art und Weise. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an mich glaubt, an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus' Auftrag ist dieser. Er soll alle retten und ans Ziel bringen, die der Vater ihm gegeben hat. Und du kannst sicher sein, wenn du dich von Herzen bekehrt hast, du bist ein Kind Gottes mit Zweifeln, auch mit einem kleinen Glaube, und du gehörst ihm. Aber stopp! Was ist mit Judas? Gehört Judas nicht auch zu den 12? Gehörte Judas nicht auch zu den Jüngern Jesu? Und ich habe nachgeschlagen und ich habe mir die Frage gestellt, wie passt das jetzt zusammen? Also hat Jesus doch jemand verloren. Steht doch in Johannes 17,12. Dort steht, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Und davor sagt Jesus, ich habe keinen verloren außer. Keiner ist verloren außer. Aber hier stehen auch wieder so zwei unauffällige Wörter. Und es ist verloren und gegangen. Und es ist, liegt einfach an der Übersetzung manchmal, damit wir es besser verstehen. Aber diese zwei Wörter, die gehören zusammen. Das ist ein und dasselbe Wort. Man könnte auch sagen, dort steht verloren und verloren. Und eigentlich müsste hier stehen, niemand ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens. Das ist eine Gegenwartsform. Niemand ist verloren. Also Jesus hat, Judas hatte die Möglichkeit, umzukehren. Es ist nicht so, dass es von vornherein irgendwie Judas, es hätte auch ein anderer sein können, aber Judas hatte die Möglichkeit und er hat es nicht getan und Jesus hat erkannt, er ist verloren. Aber Judas hat auch alles gesehen, was Jesus getan hat. Er war doch mit ihm unterwegs, er stand hier auf dem Schiff. Er hat das gesehen. Und jetzt glaubt er nicht, oder wie? Oder was ist da los? Und genau das ist dieses, was ich vorhin gesagt habe, diese Scheinbekehrung, dass es einfach Menschen gibt, die nicht glauben und die so tun, als ob, oder die das gerne hätten. Und in Johannes 6,64 sagt Jesus auch, dass Judas kein Glauben hat. Er sagt es indirekt. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Und für mich bedeutet das, dass Judas nie geglaubt hat. Er hat Jesus nie vertraut. Nie. Und ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte das nochmal für euch zusammenfassen. Ja, jetzt braucht die Präsentation ein bisschen. So. Das ist der Auftrag. Und hier fassen wir nochmal kurz zusammen. Erstens, wachse im Vertrauen auf Jesus, indem du sein Wort liest, mit ihm redest, dein Leben mit ihm teilst, lerne Jesus besser kennen. Glaube ist keine Garantie für Zweifel. Du bist bei Jesus angekommen, der zweite Punkt, du bist bei Jesus angekommen, jetzt geh weiter mit ihm. Jesus will den Generalschlüssel für dein Leben. Wenn es schwierig wird, denk daran. Der Wille des Vaters ist immer der Wille Jesu. Und er ist nicht nur gut, wenn es gute Zeiten gibt, sondern auch gut in schlechten Zeiten. Und drittens, wenn du Jesus gehörst, wird er dich ans Ziel bringen. Egal, ob dein Glaube groß oder klein ist. Jesus gibt alles. Und ich hoffe sehr, dass euch dieses Beispiel von den zwei Seen immer im Kopf bleibt. Und dass, wenn es euch mal schlecht geht, dass ihr daran denkt und dass ihr nicht in Unmut fallt, sondern dass ihr daran denkt, euren Glauben auf das richtige Objekt zu setzen. Und dass ihr keine Panik habt, weil Jesus die definitiv mitnehmen wird, die bis zum Schluss durchhalten und die ihm gehören. Lass mich zum Schluss noch beten, jetzt stimmen wir dafür auf. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und für das, was wir jetzt gehört haben, Herr. Und ich bitte dich darum, dass du uns in unser Herz sprichst, gerade in den Situationen, wo wir nicht vorankommen, in den Situationen, wo es schwierig wird, dass wir daran denken, dass wir dir gehören, dass du uns helfen wirst, dass du uns ans Ziel bringen wirst, dass dein Wille immer gut ist, Herr, für uns. Auch wenn wir glauben, er ist schlecht, aber er ist immer gut, Herr. Und ich bitte dich darum, dass wir diese Botschaft nicht so schnell vergessen und dass wir diesen Abschnitt in der Bibel immer wieder aufschlagen können, gerade wenn es uns schlecht geht. Und wir denken daran, dass wir keine Panik haben müssen, weil du uns retten wirst, Herr. Weil du deinen Auftrag zu Ende bringen wirst. Und so bitte ich dich um deinen Segen für uns alle, für die nächste Woche und für die gesamte Zeit, die wir hier unten noch auf Erden sind, dass wir an dir dranbleiben und dass wir weitergehen, Herr. Amen.